Podcast von 5 Schulsozialarbeiterinnen als Sprachrohr für alle, die in den Fluren von Schule unterwegs sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts wieder aus dem Landtag in Magdeburg, dieses Mal aus einem Nebengebäude, denn wir sind zu Gast bzw. unsere Gästinnen sind Eva von Angern und Christine Heiß von den Linken. Und die Podcastaufnahme wird heute Nicole für uns durchführen. Und in diesem Sinne gebe ich ab an Nicole.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Stimmen aus dem Landtag. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Bevor wir inhaltlich einsteigen, wäre es schön, wenn Sie sich unseren Zuhörerinnen einfach mal kurz vorstellen. Wer sind Sie und welche Aufgabe haben Sie in Ihrer Partei?
Mein Name ist Eva von Angern und ich bin die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt und darf noch besondere Themen bearbeiten wie die Gleichstellungs- und Queerpolitik, die Rechtspolitik und alles, was im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz steht. Und ich engagiere mich auch außerparlamentarisch im Kampf gegen Kinderarmut.
Sehr schön, vielen Dank.
Ja, ich bin Christine Heiß, auch Mitglied der Fraktion Die Linke und haushalts- und finanzpolitische Sprecherin. Das hat den Vorteil, die Finanzler dürfen immer zu allen Themen was sagen, auch zur Schulsozialarbeit. Und genau, das ist das, was ich mache, ist ein großes Themenfeld, weil Finanzen umfasst alles von Ringelschwanzprämie über Schulbau bis hin zu Kinderarmut.
Vielen Dank dafür. Vor dem ganzen Inhaltlichen ist es bei uns im Podcast zur Tradition geworden, dass wir Einstiegsfragen vorbereitet haben. Und unsere Hörerinnen sind jetzt schon ganz gespannt, was sie antworten werden. Frau von Angern, drücken Sie morgens die Snoozel-Taste?
Tatsächlich überhaupt gar nicht, sondern mein Körper ist so konstituiert, was mich ärgert, dass ich regelmäßig vor dem Wecker wach werde. Meine Familie freut das sehr, weil es gibt keinen weiteren Wecker, der klingelt, sondern der nächste Wecker bin jeweils ich.
Respekt. Also ich drücke die tatsächlich regelmäßig. Wahnsinn. Was wäre denn der Titel Ihrer Autobiografie?
Ach, da würde ich die Ärzte beleihen und würde, es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Also tatsächlich etwas länger, aber hoffentlich ein Titel, der schon mal Lust drauf macht zu lesen. Weil mir geht es selbst so, wenn mich ein Titel so gar nicht anspricht, also sei es Belletristik oder Sachliteratur, dann lege ich das Buch ernsthaft wieder weg. Es tut mir leid, gelang mir im Studium nicht ganz so. Da waren manchmal schon die Namen abschreckend, die sie geschrieben haben, die Bücher. Aber ja, ich glaube, es wäre irgendein Ärzte-Song. Vielleicht doch nicht so ein langer, aber irgendwie sowas.
Also mich würde der Titel tatsächlich ansprechen. Ich würde dann auch das Buch greifen und auf die Rückseite gucken, was da noch so Interessantes steht.
Ich würde es auch auf jeden Fall lesen. Meine Frage, sind Sie Ärzte-Fan?
Es gibt tatsächlich Menschen, die das noch nicht wissen. Ich bin total überrascht, meine Nachbarin. Leider kann man das in einem Podcast nicht so schön zeigen, aber beschreiben, krümmt sich gerade vor Lachen. Ich bin überzeugt davon, dass es in Sachsen-Anhalt keinen größeren Ärzte-Fan gibt als mich.
Das heißt, Sie gehen auch zur Tour. Ich habe nämlich die Tage gesehen, dass Sie wieder zur Tour gehen.
Ich gehe zu 3 Konzerten. Und das hat sich so ergeben. Wir haben uns halt aufgeteilt und verschiedene Menschen haben versucht, für mich Karten zu kriegen. Ich gehe eher so auf Nummer sicher immer. Ja. Es gibt tatsächlich, also ich weiß ja nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Ich suche noch eine Mitfahrgelegenheit und um es genau zu sagen, sogar noch ein Ticket für die Wuhlheide in Berlin.
Oh, wunderschön dort.
Ja, wunderschön. Tatsächlich wäre das so mein absolutes Highlight gewesen, aber das ist mir nicht gelungen. Aber ich arbeite dran und ich bin da zutiefst davon überzeugt. Bisher gibt es nur 2 Konzerte an einem Samstag und an einem Sonntag und der Freitag schreit danach, auch noch zu einem Konzert zu werden. Und ich werde es mitkriegen, weil ich bin tatsächlich täglich auf der Seite www.bademeister.com.
Das war jetzt also ein indirekter Aufruf an alle ZuhörerInnen. Also wenn es noch irgendwo ein Ticket für die Wuhlheide gibt, dann meldet euch bitte dringend.
Sehr schön. Frau Heiß, welche Farbe wären Sie in einer Buntstiftebox?
Grün.
Das kam schnell.
Ja, voll. Ich mag Grün und Grün passt voll gut zu meinen Haaren. Wird mir immer gesagt, ich habe meine Farbberatung gemacht. Da hat man gesagt, weiß, Grün ist gut. Und daher ganz klar, mit Grün fühle ich mich wohl. Das tut mir leid, ist die falsche Partei. Weil ich weiß, ich gucke jetzt auch schon ganz böse. Aber ja, Grün ist eigentlich so meine Farbe. Hm?
Sehr schön. Wenn sie Ihnen steht, noch besser. Also dann ist ja alles sie vereint.
Alles in Blau.
Alles ist nicht vereint, weil sie wählt nicht Grün. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe auch übrigens nicht böse geguckt, sondern besorgt.
Ich musste vorhin auch schmunzeln, als ich hier die Servietten gesehen habe. Die sind auch grün, also könnte man auch drüber nachdenken, ob man die nochmal ändert.
Aber die sind einfach angepasst ans Wasser. Der Deckel der Wasserfarbe ist grün und
tatsächlich, das ist stimmig. Kommen Sie in mein Büro. Dort gibt es nur Wasserflaschen mit rotem Deckel, weil ich zu stillem Wasser neige. Insbesondere, wenn man auf Podien sitzt oder Podcast macht, hat es Gründe, warum stilles Wasser wirklich sehr, sehr schlau ist. Vor allem, wenn man viel redet.
Es gibt im Plenarsaal immer nur sprudelndes Wasser. Das finde ich total blöd. Also wir kriegen im Plenarsaal ja vorne immer so ein Glas Wasser hingestellt. Da kommen wir immer zu Saaldiener und bringen für jeden ein neues Glas Wasser. Und wenn man da wirklich mal trinkt, denke ich jedes Mal, warum sprudelndes Wasser? Weil es ist natürlich klar, dass es dann erstmal eher mal aufstoßen muss. Und das ist total blöd, wenn man da vorne vor 100 Leuten spricht. Ja, danke.
Tatsächlich, ich trinke immer erst zum Schluss. Also wenn ich durch bin. Mir hat mal jemand gesagt, an meinen Augen hat man gesehen, dass es eigentlich ganz dringend nötig wäre, was zu trinken. Ich habe das nicht vertieft, aber man hat es mir wohl angesehen. Also es ist auch weniger geworden. Ist das aufgefallen? In dem Glas ist immer weniger Wasser. Und es reicht, Sparmaßnahme, es reicht tatsächlich auch nur für mich, zumindest dann am Ende. Und ich zwinge mich, weil das Bäuerchen mitten in der Rede ist halt, kommt nicht gut. Nee, muss nicht sein.
Das kann ich nachvollziehen. Also werden wir es zukünftig nicht hinterfragen, wenn Frau Eva von Angern die Flasche schüttelt vor der Sitzung, dass die Kohlensäure aus der blauen Flasche raus.
Zumindest, ja, lässt es der Fantasie freien Lauf, wenn ich es nicht täte.
Sehr schön. Frau Heiß, was war denn Ihr letzter Warum-nicht-Moment? Also von Frau Kulich kann ich Ihnen sagen, der war vor ein paar Minuten, weil uns mehrfach ganz viel Trinken und Kaffeespezialitäten angepriesen worden und wir sagten immer nein. Und dann kam der Latte Macchiato und dann sagte Frau Kulich, warum nicht, den nehme ich.
Ich glaube, das war vergangenes Jahr. Da hat unser großer Sohn mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit einem Halbmarathon in Magdeburg zu laufen. Und dann dachte ich, oh, warum nicht? Habe ich auch gemacht, habe mir aber schön eine Plantarfaszitis angelaufen, also so unter dem Fuß sozusagen. Ich habe zu viel trainiert dafür, weil ich bin ja auch ambitioniert. Ja? Also wenn ich das machen will, dann will ich natürlich auch durchkommen und auch mit einer bestimmten Zeit durchkommen. Also das habe ich gemacht. Also da habe ich gesagt, okay, warum nicht? Machen wir zusammen. Und unser Sohn war viel, viel schneller. Klar, ist auch jünger. Aber habe ich gemacht und war schön. Und ich habe sogar jemanden getroffen, nämlich bei Instagram-Folge, irgendwie, ich glaube, das ist erst aus der Altmark, der läuft immer so mit Tattoos rum und so und sagt immer so tolle Lifestyle-Sprüche und er stand an der Toilette hinter mir. Da dachte ich, oh, ich kenne den, das war toll.
Wow, sehr ehrgeizig. Also das wäre so ein Moment, wo ich sage, ich gucke vom Straßenrand zu, aber ich würde es tatsächlich nicht machen.
Muss man auch nicht. Ist auch nicht nur schön.
Respekt für jeden Läufer. Ich würde sagen, wir steigen inhaltlich in das Thema Schulsozialarbeit ein. Meine erste Frage an Sie, inwiefern sind Sie denn schon persönlich mit Schulsozialarbeit in Berührung gekommen? Also jetzt ganz kurz weg von der Politik, wo Sie es bearbeiten müssen, dürfen, können, sollen, sondern einfach auf der persönlichen Ebene.
Tatsächlich haben wir das Glück, dass bei einem meiner drei Söhne eine Schulsozialarbeiterin aktiv ist. Und mit der habe ich mal persönlich den Kontakt gesucht, weil es um Mobbing in der Klasse ging. Und die hatte, und das fand mich wirklich beeindruckt, die hatte einmal so ein Komplettbild über die Schule, über die Schülerschaft, die Lehrerschaft und hatte auch eine Position zu den Eltern. Und die hatte nicht irgendwie nur eine Position, sondern man hat ihr im Gespräch angemerkt, und da ziehe ich wirklich den Hut vor, weil gerade je größer die Schule, umso herausfordernder, die hatte einen Eindruck, wie was funktioniert, welche Mechanismen bestehen und vor allem hatte die eine Idee, was man machen kann. Und besonders toll fand ich, für sie sind ihre wichtigsten KundInnen, wenn man das mal so bezeichnen darf, die Kids. Also sie hat ganz klar den Fokus gesehen, dass Kinder und also Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen und weiß natürlich, dass es nicht ohne die pädagogischen Fachkräfte geht, ohne die Lehrkräfte und ohne die Eltern und war da auch sehr, sehr offen. Also es war auch gar nicht problematisch, irgendwie schnell einen Termin bei ihr zu kriegen, sondern den habe ich bekommen und das hat mich wirklich beeindruckt und ich habe in dem Moment wieder festgestellt, wir fordern das ja nun schon seit langem, dass jede Schule, jede Schulform mindestens eine Schulsozialarbeiterinnenstelle bekommt. Das hat mich tatsächlich persönlich nochmal bestätigt. Also das ist eine tolle Berufsgruppe. Ich mag mir Schule nicht mehr ohne vorstellen.
Ja, war bei mir ähnlich. Also unser jüngster Sohn, der ist auch auf einer Schule hier in Magdeburg. Und da gab es anfangs, als er halt auf die weitergehende Schule gewechselt ist, auch so ein paar Probleme mit der Klasse. Und da gab es halt wirklich mal einen Tag, den die dann zur Verfügung hatten mit dem Schulsozialarbeiter. Und da haben die quasi in der Klasse halt auch Projekte gemacht und haben dann auch ja, so Teambuilding und bestimmte Dinge angesprochen, eben auch mit Methoden. So, was man halt als Lehrer ja zwar kann oft, aber eben nie die Zeit dafür hat. Und der hat eine total tolle Klassenlehrerin gehabt, das muss ich ganz toll dazu sagen. Eine Frau, die war früher Lehrerin, hat eine Tanzschule gehabt und hat sich dann mit Mitte 60 entschieden, wieder zurückzugehen in den Schuldienst. Also die wusste, was sie tut, die war cool. Aber selbst sie ist dann einfach zeitlich auch an ihre Grenzen gekommen. Und da war halt dieser coole Schulsozialarbeiter, der auch von den Jungs total auch wirklich anerkannt war. Also nicht nur von den Mädels, sondern auch von den Jungs wirklich, da war wirklich Respekt da. Und der hat das echt gut hinbekommen, in der Klasse dann auch die Konflikte zu lösen. Also die sind halt auch aus verschiedenen Nationen, da gibt es unterschiedliche Problemlagen auch. Und der hat das wirklich gut gemacht. Und dem denke ich, Mensch, ich weiß, wofür wir kämpfen. Das ist einfach nochmal, ich meine, wenn man es selber erlebt, ich meine, wir haben das natürlich im Landtag und wir reden auch ganz viel mit Schulsozialarbeitern so, aber natürlich macht die eigene Betroffenheit das dann nochmal deutlicher oder zeigt das einfach nochmal, was das wirklich wert ist. Und das fand ich sehr, sehr schön und bin sehr dankbar, dass er da ist.
Vielen Dank für Ihre persönlichen Eindrücke. Wie sieht es denn auf der politischen Ebene aus? Sie haben ein schönes Wahlprogramm, wie wir finden, wo viele schöne Sachen zu Schulsozialarbeit stehen. Sie planen, die Schul- und Kita-Sozialarbeit auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen und langfristig abzusichern. Super, kann ich nur zustimmen. Warum ist denn dieser Schritt überhaupt notwendig aus Ihrer Sicht?
Also vielleicht mal tatsächlich ein bisschen in die Geschichte blicken und viele, die jetzt zuhören, waren wahrscheinlich, wenn überhaupt, gerade eben erst geboren. Aber tatsächlich gibt es die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt schon sehr, sehr lange. Mhm. Also Ende der 90er, zu Beginn der 2000er gab es damals von einer rot-roten Regierungskonstellation, will ich mal sagen, ein Programm für 100 Schulsozialarbeitsstellen aus Landesmitteln finanziert. Und das Erste, was die Landesregierung, die dann 2002 übernahm, bestehend aus CDU und FDP, machen musste, die Schulsozialarbeit komplett einstampfen. Mhm. Und das war wirklich sehr, sehr bitter. Und es gab da sehr viel Aufschrei, im Übrigen auch aus den Schulen, die am Anfang so gar nichts mit Schulsozialarbeit anfangen konnten. Das war halt so ein Fremdkörper. Und die Lehrerinnen, die dann meinten, oh, jetzt guckt uns da noch irgendwie so ein komischer Sozialfuzzi über die Schultern. Die Situation ist komplett weg. Das ist so genial. Und tatsächlich, dieser Aufschrei hat damals dafür gesorgt, dass mit Hilfe von europäischen Fördermitteln es geschafft worden ist, die Schulsozialarbeit wieder neu zu etablieren und auch tatsächlich in vielen Schulen zu etablieren. Ja. Ausgehend aus Magdeburg gab es dann irgendwann auch die Kita-Sozialarbeit, aber auch nur, also wirklich in den klitzekleinsten Kinderschuhen. Man kann überhaupt nicht sagen, dass das ein etabliertes Modell ist. Dort, wo sie ist, sind alle unendlich dankbar dafür, dass sie sie haben. Und seit inzwischen Jahrzehnten hüpfen wir von Förderprogrammen zu Förderperiode der Europäischen Union, haben punktuell immer mal ein bisschen Geld dazu gegeben als Land. Es gibt Kommunen, also Landkreise und kreisfreie Städte, die gesagt haben, wir finden Schulsozialarbeit wichtig. Wir haben keine Kohle, aber wir wissen, wir müssen sie investieren, nämlich in das Wichtigste, was wir haben, Kinder und Jugendliche. Und es gibt aber nach wie vor keine stabile Landesfinanzierung. Wir hatten versucht, über eine Volksinitiative klarzumachen, dass es, wenn man das im Schulgesetz regelt, dass es tatsächlich die Schulsozialarbeit ein fester Bestandteil der Schule ist. Das ist uns aber nicht gelungen, weil natürlich auch sehr kritisch drauf geguckt wird und gerade die in der Schulsozialarbeit tätig sind, wollen lieber über den Bereich Kinder- und Jugendhilfe weiter angestellt werden und nicht die Springer dann für die fehlenden Lehrerinnen sein, was ich auch total verstehe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war kurzem bei einer Podiumsdiskussion mit allen demokratischen Fraktionen. Da haben alle nochmal ganz klar gesagt, sie wollen die Schulsozialarbeit, aber niemand hat gesagt, wie er oder sie es finanzieren möchte. Und das will ich auch sagen, das Geld dafür ist im Landeshaushalt nicht da. Und wir brauchen tatsächlich eine andere Finanzierung, eine andere Einnahmesituation. Deswegen kämpfen wir als Linke auch so für die Wiederaktivierung der Vermögenssteuer. Würde Pi mal Daumen so 2,3 Milliarden Euro pro Jahr mehr für Sachsen-Anhalt bedeuten. Man könnte sich übrigens noch mehr als Schulsozialarbeit leisten, also auch kostenfreie Kita, kostenfreies Essen in Kita und Schule. Also ein paar schöne Sachen, die nicht sozialromantisch sind, sondern aus unserer Sicht zum Bildungspaket für junge Menschen einfach mal verdammt nochmal dazugehört. Und deswegen, wir brauchen unbedingt wirklich eine landesgesetzliche Regelung, weil nur wenn wir eine landesgesetzliche Regelung haben, müssen sie auch finanziert werden. Und das wird eine der wichtigsten Aufgaben für uns in der nächsten Wahlperiode, weil im Schuljahr 27/28 läuft das EU-Förderprogramm aus. Und dann ist das Bein dick. Und ich finde, die Fachkräfte, die in dem Bereich unterwegs sind, haben auch die haben ein Recht darauf, vorher zu wissen, wie es weitergeht, ne? Und nicht erst kurz vor Ende des Schuljahres. Die Schulen haben ein Recht darauf, im Übrigen auch Kinder, also Schülerinnen und Schüler, weil wir reden immer über Abbrüche von Vertrauensverhältnissen, was also bei Kindern und Jugendlichen, da tun sich übrigens Erwachsene schon schwer mit, aber bei Kindern und Jugendlichen haut es einmal noch mal mehr rein. Und alle Zahlen, die auf dem Tisch liegen, sei es im Bereich der Kinderarmut, sei es bei den psychischen Auffälligkeiten, Möglichkeiten. Das heißt, auch beim Thema Kindeswohlgefährdung sprechen wir dafür. Und im Übrigen, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das, was wir momentan haben, reicht vorne und hinten nicht. Schulsozialarbeiter sagen uns immer wieder, sie sind nur noch eine Feuerwehr. Und ich habe das selbst miterlebt. Ich war im Praktikum bei zwei Schulsozialarbeiterinnen, habe den ganzen Tag mit ihnen verbracht. Oh, ich weiß schon, warum ich Juristin geworden bin. Ne? Das ist ein harter Job. Das ist also wirklich, ich ziehe da so den Hut vor, habe da so viel Respekt und sehe, habe dann auch gesehen, wirklich, wie wichtig sie sind im Schulalltag. Und sie gehören dazu und sie sind nicht irgendwas, was aufgedrückt worden ist. Und deswegen, ich bin froh wirklich, dass so viele Lehrerinnen, aber auch Schulleiterinnen inzwischen für die Schulsozialarbeit kämpfen.
Mhm. Würde ich gerne noch ergänzen. Nötig ist es ja auch, weil die Koalition sich das zwar in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, wir wollen das verstetigen, wir wollen das weiterführen, aber sie tun ja nichts. Ich glaube, allein wir haben 3 oder 4 Anträge gestellt in dieser Legislaturperiode, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt etwas tun, genau was Eva ja sagt. Wir müssen ja auch für Sicherheit sorgen für die Fachkräfte, A, dass die, die da sind, bleiben und B, dass die, die das vielleicht auch machen wollen, einfach wissen, es geht weiter. Und das ist die Perspektive und es gibt so und so viele Stellen. Und da ist ja über Jahre nichts passiert. Ich meine, wir wissen alle, wann die EU-Förderperiode ausläuft. Ja. Und darum haben wir dann Ende vergangenen Jahres dann einen Move gemacht. Und wir waren die Ersten und die Einzigen bisher, die überhaupt einmal einen Finanzierungsvorschlag gemacht haben. Weil wir halt gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier rumeiern. Wir wollen das. Und weil wir das wollen, machen wir einen Vorschlag. Und zwar hat sich ein sagt so im Neudeutsch, Window of Opportunity aufgetan. Also eine Chance, wo plötzlich mehr Geld reinkam. Es ist so ein bisschen einen kleinen Umweg mussten wir gehen. Und zwar ist ja dieses neue Infrastruktur-Sondervermögen vom Bund gekommen. Und da gab es ja auch für Sachsen-Anhalt Geld oder gibt es jetzt auch für Sachsen-Anhalt Geld insgesamt 2,6 Milliarden Euro. 1,6 Milliarden davon gehen an die kommunale Familie. Und 1 Milliarde hat das Land gesagt, behält es in seinem Landesarm und verteilt das auf die Ministerien. Und da ging natürlich auch Geld an das Bildungsministerium. Allerdings nur, klar, Infrastruktur sagt es schon, für Bau, also für Schulbau unter anderem. Das heißt, klar war, mit Baumitteln kann man kein Personal bezahlen. Was wir aber gesagt haben, ist, dann gehen wir doch einen kleinen Umweg und machen das so. Wir erhöhen einfach die Summe, die da im Infrastruktur-Sondervermögen vorgesehen ist für den Schulbau, auf über 100 Millionen, dass die da einen ordentlichen Betrag haben, wo sie mitbauen können. Und dafür widmen wir die Gelder, die für Schulbau im Landeshaushalt vorgesehen sind, einfach um und nehmen die 75 Millionen und packen die einfach in die Schulsozialarbeit. Rechtlich geht das, man kann die Gelder umwidmen, es gibt auch sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, das heißt, da steht auch schon hinter, dieses Geld haben wir auch für die nächsten Jahre eingeplant, dieses Geld wollen wir ausgeben und wir sagen dann, okay, wir nehmen das nicht für den Schulbau, weil da kommt ja was aus Bundesebene, sondern wir nehmen das für die Schulsozialarbeit. Und das war unser Vorschlag und ich finde den nach wie vor sehr, sehr gut, aber natürlich hat die Koalition das abgelehnt. Ja. Und diese Möglichkeit hatten wir auf jeden Fall, das Geld wäre da gewesen, auch im Landeshaushalt und wir hätten das gut kompensieren können, mit den Bundesgeldern, aber es wurde leider abgelehnt. Und wir waren, wie gesagt, bisher die Einzigen, die überhaupt mal einen Finanzierungsvorschlag gemacht haben. Ich fürchte, es wird jetzt noch schwieriger werden, jetzt, wenn ich mir die Haushaltslage angucke, für die nächsten Jahre jetzt überhaupt eine Möglichkeit zu finden. Aber es gab eine Möglichkeit und ich meine, na klar, man kann auch im Infrastruktur-Sondervermögen immer noch Dinge verändern. Ich glaube aber, dass das Fenster sich da so langsam schließt.
Gab es denn seitens der Koalition eine Begründung, warum es abgelehnt wurde? Also was waren Fakten, die dagegen gesprochen haben?
Naja, tatsächlich war der Hauptgrund, dass sie sich eben nicht einig sind, ob sie Schulsozialarbeit weitergeben soll. Offiziell gesagt haben sie uns, dass dann nur für ein Jahr eine Planungssicherheit da ist und für nicht mehr. Maximal für den Zeitraum des Sondervermögens, solange das nach Sachsen-Anhalt fließt. Aber es wäre halt der Einschritt in eine klare Ansage gegenüber der Schulsozialarbeit gewesen. Und machen Sie sich mal den Spaß, gucken Sie sich durchaus mal Podiumsdiskussionen an. Also es gibt ja etliche, gibt demnächst einen gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendring und der Gewerkschaft, Landesfrauenrat. Da ist das garantiert Thema. Also definitiv, so wie es jetzt kürzlich im Netzwerk gegen Kinderarmut war. Und da erzählen die trotzdem alle, sogar die FDP, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schlau war, den Namen in dem Podcast zu sagen. Bitte schneiden. Nein, also es ist ja, die Wahrheit ist halt konkret. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch die Chance haben, so eine Begebenheit zu berichten, dass wir eben sehr wohl, und das ist aus Oppositionsseite nicht einfach, sowas zu finden, weil wir haben kein Ministerium, klar haben wir Mitarbeitende, wir sind auch selbst sehr engagiert in dem Durchforsten vom Haushalt, von Gesetzentwürfen, beziehungsweise dem Sammeln sammeln von Ideen. Wir beide sind auch die, die regelmäßig in anderen Bundesländern gucken, wo kann man, oder auch in anderen europäischen Ländern, wo kann man vielleicht noch was mitnehmen für Sachsen-Anhalt, wo kann man eine Idee herholen. Und ich sag mal, Sondervermögen, das klingt immer so toll, ne? Und das ist ja auch die Idee, die dahinter steckt. Man verkauft der Bevölkerung, dass da richtig viel Geld von jetzt auf gleich in die Hand genommen wird und das über Sachsen-Anhalt jetzt mal einfach als Beispiel drüber geschüttet wird. Die Wahrheit ist aber, dass wir auf den eigenen Haushalt aber noch mehr gucken müssen. Also wir brauchen tatsächlich eine Planbarkeit und alles, also wir beide sind immer total abgeschreckt, wenn wir Sondervermögen hören, weil wir wissen, okay, hier geht es immer nur um Beton. Das ist jetzt mal, ja, das ist wirklich ein Problem. Und insofern fand ich die Idee, die wir damals gefunden haben, wirklich echt tricky und cool. Und die konnten ja auch nicht sofort sagen, nee, ne? Also das war auch für die nicht leicht, das abzulehnen. Also wir haben es ihnen nicht leicht gemacht. Aber das ist halt der Ansatz von uns. Wir versuchen wirklich seit Jahrzehnten Ideen zu entwickeln. Wir versuchen aber auch SchulsozialarbeiterInnen, naja, auch Mut zu machen. Also nicht von der Stange zu gehen, weil wir wissen, dass wir sie brauchen. Also wie oft saß ich auch mit Schulsozialarbeitenden zusammen, die zu mir gesagt haben, oh, Frau von Angern, jetzt aber bitte nicht wieder eine Demo. Um eine Demo bitten. Und dann sage ich, nee, das will ich schon nicht. Und niemand muss uns mehr im Landtag erklären, warum es Schulsozialarbeit braucht. Das wissen wirklich alle. Gibt sicherlich Überzeugungstäter, die sitzen ganz rechts und übrigens wirklich Überzeugungstäter, ich gendere bewusst jetzt nicht, die das strikt ablehnen und die das auch sofort einstampfen. Das muss man ganz klar so benennen. Wir gehören ausdrücklich nicht dazu, sondern wir versuchen wirklich jeden Stein umzudrehen, um eine Idee zu finden, wie kann man Schulsozialarbeit langfristig in Sachsen-Anhalt sichern und wir bleiben da auch dran, auch wenn es nicht leichter wird, auf jeden Fall.
Ich finde das ganz toll, dass diese Denkanstöße mitgegeben werden und ich hoffe, dass bald keine Taubenohren mehr vorhanden sind, sondern dass die geöffnet sind und dass Ihre Denkanstöße nachhaltig bei den anderen Parteien ankommen. Denn wir selber sind ja davon betroffen und wissen momentan nicht, wie es weitergeht ab Sommer 28. Und das ist schon auch, wenn man sich bedenkt, dass wir beide Familie haben. Wir haben ein Haus gebaut. Ja, wir möchten unseren Lebensstandard auch weiterführen. Wir lieben unsere Tätigkeit. Wir gehen in unserer Tätigkeit auf. Das ist was uns tatsächlich dann genommen werden könnte. Und das möchte ich nicht. Deshalb brauchen wir Sie.
Also vielleicht da noch ergänzend. Also das finde ich total wichtig und richtig, dass Sie das auch mal so aussprechen. Weil ich habe ja vorhin auch ganz viele Argumente gebracht, warum wir sie brauchen. Also warum Kinder sie brauchen, warum Lehrkräfte sie brauchen, warum das System Schule sie dringend braucht. Aber ehrlicherweise, auch Sie haben ja eine Perspektive. Ich habe die Zahlen nicht im Hinterkopf, aber ich weiß, die Mehrzahl von Schulsozialarbeitenden sind weiblich. Und ich kämpfe ja sowieso immer so für soziale Arbeit und für die Akzeptanz und für eine gute Eingruppierung auch, weil mir das in dem Bereich so wichtig ist, weil da gerade so viele Frauen unterwegs sind. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie selbstverständlich die Handwerkerstunde nach oben geschraubt wird und sollen sie machen. Wenn es bezahlbar ist, ist es für mich auch okay. Aber wie immer wieder skandalisiert wird, dass Altenpflegerinnen oder überhaupt in der Pflege die Einkommen angepasst werden, dass sie gut bezahlt werden und aus meiner Sicht würde das auch noch besser gehen, um es auch mal auf den Punkt zu bringen, wie lange wir darum gekämpft haben, dass die Frauenhausmitarbeiterinnen besser bezahlt werden. Also gibt es so viele Bereiche und das betrifft immer Frauen. Ne?
Ja.
Und deswegen, also danke da auch nochmal zurück an Sie, dass Sie mal Ihre eigene Perspektive auch darstellen. Weil das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn ich das auch nochmal sagen darf, mit Blick auch Richtung eines anderen Themas, weil da sind wir dann nämlich auch ganz schnell wieder bei Christine. Wir haben ein demografisches Problem und das lösen nur Frauen. Also wir haben tatsächlich jedes Jahr werden 1000 Kinder weniger in Sachsen-Anhalt geboren. Und das hat gravierende Auswirkungen für unsere Gesellschaft, für auch unsere Wirtschaft, unseren Wirtschaftsstandort, für unsere Situation im ländlichen Raum und jetzt kommt der Sprung zu Christine, auch für unsere Einnahmesituation. Das sind einfach die Menschen, die uns zukünftig fehlen, die hier Steuern mit erarbeiten und erbringen. Also ich finde das wirklich alles katastrophal und deswegen so dieses kurzfristige Denken, das lehne ich absolut ab und das ist auch wirklich das Schöne bei mir oder bei uns in der Fraktion, dadurch, dass so viele unterschiedliche Professionen zusammensitzen, packen wir halt unser Wissen auch so zusammen, ne? Und versuchen dann eine Idee zu entwickeln, beziehungsweise gehen halt Sachen auch wirklich ganzheitlicher an.
Ein multiprofessionelles Team im Bereich Politik.
Das ist es, genau. Ja, das ist es. Also die Regionen sind bei uns auch wichtig, aber tatsächlich ist es eher so dieses gemeinsame Entwickeln von Ideen aus den unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und wenn dann die Regionen noch eine Rolle spielen, ist das auch gut.
Um nochmal auf Sie zurückzukommen, ich kann das total nachvollziehen, diese Planbarkeit. Also ich komme auch so ein bisschen aus der Jugendarbeit, habe früher sehr viel ehrenamtlich gemacht. Mein Mann ist da auch noch tätig und es sind ganz viele seiner Kollegen, inklusive ihm selbst, die haben halt immer Jahresverträge. Man kriegt immer einen Vertrag für ein Jahr und man weiß natürlich schon in der Regel, wenn alles gut geht, wird das verlängert. Aber was macht das denn mit Familien? Was macht das denn mit der eigenen Lebensplanung? Ja, und ich habe auch viele, viele Freundinnen, die da so in dem Bereich angefangen haben und die sind dann irgendwann in Berufe gewechselt oder in Jobs gewechselt, wo sie mehr Sicherheit hatten, wo sie unbefristete Verträge bekommen haben. Sei es dann tatsächlich als Lehrkraft oder sei es dann irgendwie in die Verwaltung oder wirklich in irgendeine Firma dann als Sachbearbeiterin irgendwie gewechselt, weil sie gesagt haben, ich mache das zwar total gerne und ich kümmere mich gerne um junge Menschen, ich bin gerne auf der Straße, ich bin gerne im Jugendclub unterwegs oder halt als Schulsozialarbeiterin unterwegs. Aber ich habe halt nicht die Sicherheit, die ich brauche. Und ich möchte gerne hierbleiben, ich möchte gerne Familie haben, ich möchte mindestens 2 Kinder haben. und das kann ich aber nicht, wenn ich so eine prekären Beschäftigungsverhältnisse habe. Ich meine prekär nicht im Sinne von der Bezahlung, weil das ist bei den Schulsozialarbeitern, muss ich sagen, auch besser als in vielen anderen Bereichen im Sozialen, das muss man auch nochmal sagen. Aber eben auch absehbar, dass es dann nicht weitergeht. Und das ist halt, was macht das denn mit Menschen? Also, dass da keine Perspektive ist, das finde ich total schwierig. Und darum ist es wichtig, dass man dann sozusagen auch ihre Stimme hört, sagen, so ist das für uns und das macht das mit uns und das macht das auch mit der jungen Generation oder mit den jungen Frauen, die gerne hier bleiben wollen, die gerne hier eine Perspektive haben wollen, aber die dann hier vielleicht nicht finden. Und ich sag mal, Sachsen, Thüringen, Brandenburg sind nicht weit weg. Also ich habe auch nur eine Freundin, die arbeitet in Gentin in der Schule, die hat auch gesagt, naja, bis Brandenburg ist auch nicht so weit. Oder eine andere Genossin von uns, die auch aus dem Jerichoer Land kommt, die arbeitet halt in Brandenburg, die ist Lehrerin, weil sie halt sagt, oh ja, da kriegst du mehr Geld. Ganz einfach.
Ja, also das ist definitiv auch ein Punkt. Wir haben bei uns im Verein auch MitarbeiterInnen, die waren vorher beim Landkreis angestellt und durften da mehrere Schulen bedienen und sind aus einem unbefristeten Vertrag rausgegangen, um die Sicherheit oder die Arbeitsbedingungen zu haben, nur an einer Schule zu sein, jetzt beim Träger, und sind damit auch total glücklich, obwohl eine Nichtbefristung da ist. Weil einfach unsere Kolleginnen für die Arbeit brennen. Und sie sagen, wenn ich an mehreren Schulen gleichzeitig bin, bin ich meistens nicht da, wenn es brennt. Da bin ich woanders und mein Herz möchte beides. Und das ist dann sehr schwierig. Also wir beide sind in der glücklichen Situation, wir haben jeder eine Schule. In ihrem Wahlprogramm steht auch, sie wünschen sich noch mehr SchulsozialarbeiterInnen. Und sie haben einen ganz speziellen Schlüssel beschrieben, also 150 SchülerInnen. Ist das eine zu spannende Frage? Meine Frage wäre jetzt, Sie haben geschrieben, dass ab 28/29 der Personalschlüssel von einer Schulsozialarbeiterstelle pro 150 Schülerinnen gelten soll. Wie sind Sie denn auf den Schlüssel gekommen?
Also tatsächlich ist Mitglied unserer Fraktion der Bildungsexperte schlechthin aus Sachsen-Anhalt, nämlich der ehemalige GEW-Landesvorsitzende, also Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Thomas Lippmann. Und der ist nicht nur Mathelehrer, sondern der liebt wirklich Zahlen. Aber ich will mal weg von der Zahl, sondern ich möchte gerne eher dazu hinkommen, dass wir tatsächlich mal darüber reden, ob denn die Schulsozialarbeitsstelle, und zwar eine pro Schule, wirklich ausreichend ist. Und ich war selbst, wie gesagt, im Praktikum in Zeitz und habe dort mit einer Sekundarschule gesprochen. Im Übrigen also wirklich ein sehr, sehr bewegender Tag. Das war ein Zeitpunkt, wo sie noch 2 Schulsozialarbeiterinnenstellen hatten, die... Also natürlich nicht grundlos, ne? Also an der Schule hat es gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen haben die damals gemeinsam entschieden und auch im Landkreis, dass sie diese 2 Stellen bekommen. Der Schulleiter, und jetzt bleibe ich mal im Bild, brannte auch für diese beiden Schulsozialarbeiterstellen und sämtliche Kinder. Also die haben, aus jeder Schulklasse hatten sie eine Vertreterin, einen Vertreter, und die haben, ohne von den Schulsozialarbeitenden vorbereitet gewesen zu sein, erklärt, warum ihnen diese beiden Frauen so wichtig sind. Also es ging richtig unter die Haut, muss ich sagen. Die beiden Schulsozialarbeiterinnen, die saßen da und haben kaum ein Wort über die Lippen bekommen, weil die wirklich so berührt waren, das alles nie gehört hatten vorher. Und war halt eine Idee vom Schulleiter, ne? Diese Runde so einzuberufen. Und es war einfach, ich kriege jetzt noch Gänsehaut davon, wenn ich darüber berichte. Und jetzt komme ich zum Punkt. Am Ende des Tages kommt es natürlich formal und finanzpolitisch immer auf harte Fakten und Zahlen an. Aber Ich finde diese Passage in unserem Wahlprogramm deswegen so wichtig, weil der Einstieg muss geschaffen werden. Mhm. Dass wir es nicht nur schaffen, dass Schulsozialarbeit absolut anerkannt zum Teil zum System Schule dazugehört, sondern dass, wenn der Bedarf ist, wir eben auch über mehr als eine Stelle reden. Das mag man uns jetzt als so sozialromantisch abstempeln. Allerdings erinnere ich mich da auch an eine Veranstaltung, die organisiert worden ist von Schulsozialarbeitern im Roncalli-Haus im letzten Jahr, wo total süß war, wie selbstverständlich waren bei allen Schulsozialarbeiterinnen die Schulleiterin mitgekommen. Also die saßen da ganz brav daneben, also hielten sich auch zurück bis zu dem Moment, wo sie meinten, jetzt muss ich da auch noch mit reingehen und für meine Schulsozialarbeiterin kämpfen. Und das war wirklich einfach, also die haben, ich sag mal, Kreativität ist gerade in diesem Bereich wirklich, es fehlt nichts. Ne? Also das ist, und insofern habe ich jetzt nicht mal mehr eine Idee, was man noch machen könnte, um den Landtag und eine Mehrheit im Landtag noch mehr dazu zu bewegen. Es ist im Prinzip alles auf der Straße, es ist alles gemacht worden. Aber wie gesagt, da wir langfristig denken als Linke, finde ich, muss man eben so eine Diskussion eröffnen. Ja. Und alleine, dass sie über die Zahl gestolpert sind, hat mir jetzt die Möglichkeit gegeben, das zu erläutern.
Sehr schön. Ich bin eine Schulsozialarbeiterin oder ich habe das Glück, mit einer Kollegin zusammen an einer Schule arbeiten zu dürfen. Und uns wird nicht langweilig. Also das ist nicht so, dass wir im Büro sitzen und wir haben nichts zu tun, sondern es ist genug Arbeit für uns beide. Heute hatte meine Kollegin zum Beispiel Urlaub und ja, das ist dann tatsächlich, wenn man von zwei Stellen auf eine wieder runterfahren muss und den Schüler vielleicht doch vertrösten muss, schon sehr schwierig.
Ja, na klar, das ist ja sonst überall auch so, dass man eine Vertretung zum Beispiel hat. Also auch Sie haben mal Urlaub, sind mal krank oder mal zu einer Fortbildung oder was auch immer. Und das ist ja total gut, wenn man sich abstimmen kann. Und manchmal gibt es ja auch Situationen, vor denen man steht, die einen selber auch sehr mitnehmen, wo man selber auch dann dasteht und vielleicht im Moment auch nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Und wenn man dann jemanden hat, mit dem man sich auch austauschen kann als Team, ja, also nicht nur, sage ich mal, am Telefon in einer anderen Schule, sondern der auch diese Schule kennt, der die Schülerinnen kennt, das ist ja total viel wert. Das macht ihre Arbeit ja auch besser, wenn man sich austauschen kann. Ja, genau. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo wir sagen, es ist total gut, da so ein, ich sag mal, auch so einen Personalschlüssel zu haben und zu sagen, das macht ja auch was mit der Qualität, also ähnlich wie bei den Kitas. Ja, also das ist ja natürlich klar, wenn man sich um 500 Kinder kümmern muss, ist das anders als um 150, ne? Selbstverständlich. Ja, und das ist da auch so ein Argument für uns zu sagen, wir möchten, dass das so kommt und wir möchten uns das auch leisten. Das ist uns wichtig. Und darum lassen Sie sich nicht erzählen von der Landesregierung, auch nicht von der nächsten, bitte, dass das nicht geht. Also wir haben auch in dieser Legislatur einfach mal geguckt, das ist ja auch immer wichtig, wo verbrennt denn die Landesregierung so Geld? Also was machen die denn? Weil es gibt ja auch ganz viele Ansätze, wo man sagt, nicht nur man kann die Einnahmesituation verbessern, wo wir ein richtig cooles Konzept haben mit der Vermögensteuer. Also wir machen da auch richtig Dampf und hoffen, dass da wirklich auf Bundesebene noch was passiert, weil das können wir natürlich nicht auf Landesebene lösen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, wo schmeißen wir denn Geld aus dem Fenster? Ich muss mal kurz drei Beispiele nennen. Eins sitzt hier drüben gegenüber, Investitionsbank. Also wir haben quasi eine Doppelstruktur von Behörden, die quasi Geld ausreichen an Zuwendungsempfänger. Ja, das ist einmal die Investitionsbank und auch das Landesverwaltungsamt. Wir haben also mehr oder weniger eine Doppelstruktur, die wir uns doppelt leisten. Und da gibt es auch noch keine Entscheidung. Also ich finde, entweder das macht das Landesverwaltungsamt und digitalisiert sich durch und die werden halt besser. Die haben natürlich Probleme, klar, muss man besser machen. Oder man sagt halt, wir schaffen es ab und es macht nur noch die IB. Und jetzt haben wir irgendwie so eine Zwischenlösung, beide machen das. Und das kostet natürlich doppelt Geld, weil die IB lässt sich richtig gut bezahlen. Also allein im Corona-Sondervermögen ist ein dreistelliger Millionenbetrag dafür drin, dass die IB einfach nur Geld arbeitet, also Geld ausgibt, Geld verteilt. Das ist doch irre. Zweites Beispiel ist dieser Gefängnisbau. Ja, also das Land muss die Gefängnisse anders gestalten, die müssen andere Haftplätze von der Größe her bekommen, die Häftlinge, was auch voll in Ordnung ist. Aber dieses Gefängnis, was in Halle neu gebaut werden sollte, ist so ein Thema, das uns ewig zieht. Erst sollte es in der Stadt neu oder saniert werden, dann sollte es außerhalb der Stadt gemacht werden, dann hat man uns da wieder gestoppt, jetzt soll es in Weißenfels gebaut werden. Und allein, was da an Millionenbeträgen schon verloren gegangen sind, davon hätte man bestimmt über ein Jahr die Hälfte der Schulsozialarbeiter bezahlen können in diesem Land. Einfach mal so, das muss man mal überlegen. Ja, und die dritte Geschichte ist, dass die Landesregierung jetzt ein ganz tolles Schloss gemietet hat in Weißenfels. Da gibt es ja dieses tolle Schloss Augustusburg. Und das hat jetzt das Land quasi gemietet von der Stadt, weil da eine Behörde rein soll. Und wir haben uns aber mal im Landtag geeinigt, wir wollen keine Fremdanmietung mehr. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Behörde irgendwo unterbringen, dann nur in Liegenschaften, die dem Land selbst gehören. Und wenn wir eine Fremdanmietung machen, dann nur maximal 10 Jahre mieten und so günstig wie möglich und so klein wie möglich. Das Schloss ist viel zu groß und wir haben es über 20 Jahre gemietet. Das hat das MF alleine entschieden. Das ist auch so eine Geschichte, da geht jetzt auch, ich glaube 9 Millionen Euro gehen da jetzt einfach mal drauf, damit da das Schloss erhalten bleibt. Das ist schön für Weißenfels. Ich will das auch sagen, die Kommune freut sich, dass das Land da unterstützt, damit die das sanieren können. Ich sage mir aber, mein Gott, Leute, also wir haben auch noch andere Liegenschaften und hätten wir das Amt für Landwirtschaft und Forsten nicht woanders unterbringen können, dieses Geld hätten wir gut anders einsetzen können. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wo man auch sehen kann, da ist Geld da. Die Frage ist halt nur, wie setzt man es ein und wo sind die Prioritäten?
Sehr schön. Vielen Dank für diese vielen Beispiele. Wenn wir noch mal ganz am Anfang zurückkommen zu dem, Sie wollen es gerne gesetzlich verankern. Wie lang dauert denn so ein Prozess? Von was reden wir? Also ist es dann in der Wahlperiode zu schaffen, dass dann gesetzlich irgendwo steht? Ich habe da tatsächlich keine Ahnung.
Also theoretisch, ja, könnte man das sogar noch in dieser Wahlperiode qua Gesetz regeln. Also wenn man das will, und das werden wir demnächst sehen, kann man in einem Monat einen Gesetzentwurf einbringen und im nächsten Monat wird es beschlossen. Also sowas soll demnächst zum Thema Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt passieren. Es ist kein Wille dafür da. Und das muss man auch genau so benennen, ohne dass ich sozusagen jetzt den Untergang des Abendlandes heraufbeschwöre. Es wird tatsächlich auf die Mehrheiten in der nächsten Legislaturperiode ankommen. Und hab's ja schon gesagt, eine Mehrheit, die wir hoffentlich alle gemeinsam verhindern werden. Und da bin ich ganz optimistisch, dass uns und vor allem den Frauen, also den Zuhörerinnen, die nicht nur ein besonderes Interesse daran haben, sondern uns wird das gelingen, dann wäre die Schulsozialarbeit weg. Ich habe das bereits gesagt. Aber tatsächlich will ich auch deutlich sagen, natürlich gehen wir den anderen Parteien auch, sorry, wenn ich das so sage, mächtig auf den Sack, dass wir bei diesem Thema so dranbleiben, dass wir es ihnen auch nicht leicht machen, sondern auch Ideen entwickeln, wie das wirklich umgesetzt werden kann. Und ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. Es muss in 2027 eine Entscheidung getroffen werden, weil sonst müssen wir uns verabschieden von diesem Thema. Weil mit dem Ende der EU-Förderperiode, es ist die dritte EU-Förderperiode, wo das Thema finanziert wird und die, die sich da ein bisschen auskennen, wissen, bedarf immer irgendwie eine neuen, coolen Idee, warum man das nicht aus eigenen Mitteln bezahlt, sondern warum man meint, die europäische Gemeinschaft muss dafür bezahlen. Ja, gehört übrigens auch nochmal eine besondere Notsituation dafür dazu. Wir wissen alle noch nicht, wie viel Geld nach Sachsen-Anhalt aus der Europäischen Union dann in der nächsten Förderperiode fließen wird und wie das aufgeteilt wird. Also man muss ja auch immer sagen, die Europäische Union legt ja auch fest, wo sind denn die Bedarfe? Also wo ist jetzt wirklich, also da ist es ja in Sachsen-Anhalt sogar so, dass es da unterschiedliche Regionen gibt. Ne? Also da wird eben in Nordsachsen-Anhalt mehr Bedarf gesehen als in Südsachsen-Anhalt. Hat natürlich auch was mit der Einkommensstruktur beziehungsweise auch mit den Unternehmen, die jeweils tätig sind, zu tun. Aber tatsächlich, es muss in 2027 eine Entscheidung getroffen werden. Und ich kann Ihnen sagen, werde ja jetzt auch immer gerne gefragt als Spitzenkandidatin, was ich denn so in den ersten 100 Tagen als wichtigstes Projekt ansehe. Und das wichtigste Projekt ist für mich, eine Entscheidung zu treffen, wie es in Sachsen-Anhalt mit der Schulsozialarbeit weitergeht.
Sehr schön. Das finde ich sehr schön.
Das ja auch.
Sie gehen auch darauf ein, dass es weiterhin Netzwerkstellen geben darf und soll. Und der Meinung ist ja nicht jeder. Warum sind Sie davon überzeugt, dass es diese Netzwerkstellen braucht?
Also meine Kollegin Christine Heiß hat ja eben einen Punkt angesprochen, den ich wirklich wichtig finde in der Facharbeit und auch in einer sehr professionellen Facharbeit, die Möglichkeit des Austausches. Und die Regel ist ja nun mal so, dass es tatsächlich an fast allen Schulen nur eine Stelle gibt, beziehungsweise nur eine halbe oder eine Dreiviertelstelle, also noch schlimmer. Und ich sehe tatsächlich in diesen Koordinierungsstellen und diesen Vernetzungsstellen wirklich das, was sie, wie sie heißen, die beste Möglichkeit, um sich zu vernetzen, weil auch Schulsozialarbeitende sind keine eierlegende Wollmilchsau. Sie müssen sich auch mal woanders informieren, sie müssen auch mal einen Austausch finden und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Auch Schülerinnen und Schüler würden vielleicht auch gerne mal eine andere Vertrauensperson ansprechen können. Und ich sage es auch, deswegen bin ich auch so überzeugt davon, dass es richtig ist, dass Schulsozialarbeit nicht im Schulgesetz geregelt ist, sondern im SGB 8. Sie bringen ein Wahnsinnsnetzwerk mit in die Schule. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das allen Schulen so bewusst ist. Also wie viel Kompetenz sie quasi in einer Person noch mit reinholen. Das sieht man nicht sofort. Aber wer mit Schulsozialarbeit eng zusammenarbeitet, wer das Jugendhilfe, sowohl das freie als auch das örtliche Jugendhilfenetz kennt, weiß, was da dran hängt. Und wenn wir darüber nachdenken, was eigentlich das tägliche Brot der Schulsozialarbeit ist, also von Präventionsangeboten bis hin zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen, dann ist das dieses Netzwerk dann eben wirklich im wahrsten Sinne überlebenswichtig. Und jetzt können wir das beklagen und die Christine Heiß und ich, wir machen das auch regelmäßig, wie geschlossen das Schulsystem ist, wie, naja, wie drücke ich das jetzt pädagogisch wertvoll aus? Naja, wie Schule sich manchmal auch eben abschottet. Ja. Ne? Also wie oft habe ich das gehört, dass es Gewalt nicht an Schulen gibt, Drogen nicht an Schulen gibt und viele, viele andere Dinge nicht. Und da ist es gut, wenn da so ein Mensch von draußen kommt, so eine Person, und das ist schon echt viel Verantwortung, die auf diesen Schultern liegt, und dann eben diese Verantwortung doch nicht alleine getragen werden muss, sondern eben diese Vernetzungsstelle da ist, den Austausch zwischen den Schulsozialarbeitenden und dadurch auch zwischen den Schulen. Ja. Also wenn die Schulen es noch besser nutzen würden, das würde ich mir an vielen Stellen wünschen, dann könnten die so einen Gewinn mit rausfahren, also nicht materiell, sondern für alle, die im System Schule arbeiten, auch für die Eltern übrigens. Also es gibt ja auch immer mal den Worst Case, dass ein Kind eben nicht an der richtigen Schule ist, beziehungsweise die Schule nicht die richtige für das Kind ist. Und dann einfach eine Durchlässigkeit zu realisieren, also weil da eben Menschen sind, die eine Brücke sein können. Deswegen, also mir fallen ganz viele Dinge ein, warum es absolut richtig ist, die Netzwerkstellen zu erhalten. Das ist, und da achten wir schon als Linke sehr drauf, also wir gucken schon, wo ist Verwaltung noch erforderlich und wo könnten wir sie abbauen. Ja. In dem Fall würde ich ausdrücklich sagen, überhaupt nicht überflüssig, sondern dringend erforderlich.
Vielen Dank für das Plädoyer für die Netzwerkstellen. Die gehen mir manchmal tatsächlich in der Diskussion immer ein bisschen unter. Ja. Deshalb war uns das ganz wichtig, weil unser Träger und unsere Netzwerkstelle tatsächlich unsere Möglichkeit zum Austausch sind und wir das sehr gerne in Anspruch nehmen und auch, ja, es ist schwer, sich, wenn man zu einem Arbeitskreis eingeladen wird, sich das frei zu schaufeln in der Schule, zu sagen, ja, ich bin wirklich raus aus Schule, ich gehe dahin. Aber es bringt so viel Mehrwert, so viel für mich selber, mich mit den anderen auszutauschen und die Möglichkeit zu haben, mich auszutauschen, nicht nur übers Telefon, sondern in persona, dass man da ganz beseelt rausgeht und Kraft für den nächsten Tag hat, um bei sich an der Schule alles wieder ein Stückchen weiter positiv voranzubringen. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Einblicke, für Ihr offenes Wort uns gegenüber, den Zuhörerinnen gegenüber. Und ich hoffe, dass Sie weiter für uns streiten. Dankeschön. Möchten Sie noch was sagen?
Wir sagen einfach Dankeschön. Also das, was Sie hier machen, gehört ja, glaube ich, nicht zu Ihrer Stellenbeschreibung dazu. Aber Sie haben sich auf den Weg gemacht und ich finde es schlau, ich finde es total klug, weil solche Möglichkeiten zu nutzen. Und am Ende des Tages, wir gehen davon aus, dass alle wissen, was Schulsozialarbeit ist. Das ist aber natürlich nicht so. Genauso wie immer noch nicht alle wissen, dass ich Ärztefan bin. Insofern tatsächlich jede Möglichkeit nutzen. Wir unterstützen Sie gern darin. Und sofern es uns möglich ist, würden wir gern natürlich auch Werbung machen für Ihren Podcast.
Klar, ja. Danke auch für Ihre Arbeit. Ich glaube, wir wissen hier in der Fraktion auf jeden Fall, was Sie tun, wie wichtig das ist, werden auch uns weiterhin dafür einsetzen und kann einfach nur sagen, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Also die Bedingungen sind nicht einfach. Nee, das ist total wichtig und darum ist der Austausch ja auch wichtig. Also nicht nur untereinander, auch mit uns, auch mit anderen, auch mit Jugendhilfeträgern in anderen Bereichen, dass man einfach sagt, was kann man machen, was kann man in die Schule noch reinbringen, wo kann ich mich vielleicht auch unterstützen, wo kann ich mir einfach neue Kompetenzen auch holen, weil sie haben ja immer mit ganz vielen neuen Herausforderungen zu tun, jetzt gerade auch im digitalen Bereich und da hört ja bei ihnen das Lernen auch nie auf, muss man ja auch sagen, das stimmt, sich ja auch immer weiterbilden, sie müssen ja immer auf der Höhe der Zeit sein, also danke dafür die Kraft und für das Engagement und ich glaube, dass sie das Land ein Stück besser machen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank natürlich auch meinerseits und ich finde, das sind jetzt zwei total schöne Schlussworte und möchte dem nichts hinzufügen und verabschiede mit einem Ciao Kakao. Das war ein Podcast von Schulsozialarbeiterinnen in Trägerschaft des Vereins Jugendclub 83 e.V. Produktion Saskia Kulig. Redaktion Saskia und Nicole Heer. Schnitt Saskia Kulig. Social Media Lisa Carlos.